Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Das finde ich sehr, sehr interessant, dass du sagst, dass es Situationen gab, wo du eine Faust in der Tasche machen musstest, auf der anderen Seite aber auch trotzdem eben einfach viel von dieser DNA mitbekommen hast, die dir erlaubt, mit deinen Gefühlen offen umzugehen.
Und Dr. Burak Yildirim.
Es gab oft Situationen im Alltag, im Tagesgeschäft, wo halt dann immer gesagt, beruhigt euch mal und Ruhe bewahren und nicht durchdrehen und so weiter. Aber du kannst ja trotzdem auch mal für einen kurzen Moment den Gefühlen freien Lauf lassen.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Lieber Burak, es ist Weihnachtszeit.
So ist es. Die schönste Zeit.
Unglaublich. Das ist doch deine Zeit, oder?
Ja. Ehrlich gesagt, ja, ich genieße das sehr. Ich freue mich auch immer. Schon so ein paar Tage, manchmal sogar ein paar Wochen im Voraus. Ziehe meine Grinch-Strümpfe an.
Hast du Grinch-Strümpfe?
Ich bin schon mal ein paar Lieder. Ja, klar. Habe ich auch an jetzt hier gerade. Während wir das aufzeichnen.
Warte, die Grinch-Strümpfe. Wie sehen die Grinch-Strümpfe aus? Das bin ich jetzt sehr gespannt.
Hammer, oder?
Sehr sexy, muss man sagen. Was ist das für ein Tier, das mit der Weihnachtsmütze?
Ja, der Grinch halt.
Das Grinch. Das ist der Grinch?
Das ist der Grinch, ja.
Das ist der Grinch. Mit Weihnachtsmütze auf. Das ist nicht zu fassen. Ja. Das kann nur Burak Yildirim sowas. Das ist wirklich. Aber du kannst alles tragen.
Dankeschön. Auch Grinch-Strümpfe.
Ja.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Danke. Es geht mir gut. Es ist fast Weihnachten und alles ist quasi in den Weihnachtsvorbereitungen. Und es ist so, dass wir eingestellt sind auf diese tolle Jahreszeit, die du genauso liebst wie ich. Und dementsprechend ist eigentlich alles, ich habe heute Lachs geholt schon für die Feiertage. Geräucherten Lachs bei dem Fischhändler meines Vertrauens. Das war wirklich fantastisch und ich bin eingestellt. Jetzt morgen wird der Weihnachtsbaum geholt. Das wird auch auf jeden Fall ein Riesenspaß. Bin mir ziemlich sicher. Und dann kann Weihnachten kommen eigentlich. Ich bin im Weihnachtsflow. Wie geht's dir? Stark.
Gut. Auch schon im Flow. Bisschen noch zu tun. Bisschen Sprechstunde noch anbieten. Damit so wenig wie möglich an körperlichen Beschwerden übrig bleiben vor den Feiertagen. Da packen wir noch mal ein bisschen mit an und machen den ein oder anderen noch weihnachtsfit. Daher, wie gesagt, noch gut Traffic, wie man so schön sagt, in der Praxis. Und ansonsten, die Kinder gleiten ja schon mal in die Ferien rein, können ein bisschen was vorbereiten. Meiner Frau ein wenig hoffentlich helfen. Und dann, dann legen wir los. Dann feiern wir mal schön.
Sehr, sehr gut. Und dein Lieblingsverein Bayer Leverkusen ist wieder dran. Ne?
Ja.
Wir sind wieder dran.
Auf jeden Fall.
Müsste dir ja eigentlich im Grunde genommen auch, meiner der Erste zu können, ist auch wieder dran.
Ja.
Wenn nicht Elversberg quasi in der Tabelle vor ihnen stehen würde, hätte das gedacht.
Verrückt. Aber Elversberg ist natürlich auch ein Phänomen, muss man sagen. Vor knapp, jetzt muss ich kurz überlegen und rechnen, vor knapp 2 Jahren, glaube ich. Genau, vor 2 Jahren waren sie noch in der 3. Liga. Und dann haben wir mit Bayer Leverkusen, und ich durfte das Spiel damals auch betreuen, im Pokal in Elversberg gespielt und haben da leider, muss man sagen,
verloren.
Zu Recht verloren, ja. Und Elversberg hat das vor allen Dingen fußballerisch wirklich super gemacht. Also es war total beeindruckend, wie die als Drittligist gegen einen zu dem Zeitpunkt Champions League Teilnehmer aufgespielt haben. Also es war wirklich ganz toll und deshalb rein fußballerisch betrachtet, klar, 3. Liga ist nicht 2. und 2. ist nicht 1. aber fußballerisch betrachtet war konnte einem schon so ein bisschen vielleicht klar sein, dass sie zumindest eine gute Rolle spielen werden. Dass die jetzt auch zumindest, okay, jetzt ist noch ein bisschen früh, aber dass sie zumindest da oben mit andocken und ans Türchen der ersten Liga klopfen, das hätte man vielleicht nicht erwartet, wobei man sagen muss, zweite Liga ist ja auch wirklich sehr, sehr dicht beieinander. Aber Leverkusen, 1. FC Köln, wunderbare Viertelfinalpaarung im DFB-Pokal. Also da müssen wir eine, fast eine Sonderfolge machen. Eine Mental Health Sonderfolge. Weil voll. Du kennst das ja. Also es gibt wunderbare Spiele, die man aus Leverkusener Sicht betrachten kann. Viele Champions League-Spiele, auch jetzt zuletzt, Spiel gegen Inter Mailand und so weiter. Aber es ist und bleibt das wichtigste Spiel des Jahres gegen den 1. FC Köln. So, da die in der zweiten Liga spielen, kamen wir jetzt ohnehin nicht in den Genuss, in der Bundesliga aufeinander zu treffen. Und da hat uns dann der liebe Gott das Pokalduell, fast kann man sagen, unter den Weihnachtsbaum gelegt. Also von daher, 5. Februar müsste es, glaube ich, sein. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir sicherlich auch irgendwie drüber sprechen. In Leverkusen, genau. Ja, wird schwer
für den FC. In Leverkusen, da. Ja, da muss ich mir noch Karten besorgen, by the way. Da muss ich mir unbedingt noch Karten besorgen. Das fällt mir gerade ein.
Bist du da in der Woche?
Ja, ich bin da. Da muss ich gucken, wie ich das hinkriege.
Ja, Mann, oh Mann. Kriegen wir das organisiert. Vielleicht kriegen wir das hier zusammen hin. Schauen wir mal.
Oh ja, das wäre natürlich geil. Der Doki und der andere Schlumpf zusammen im Fußball. Der Doki und der Grinch. Der eine brüllt für Leverkusen und der Doki und der Grinch beim Fußball. Und der Doki brüllt für Leverkusen und der andere Spacko für Köln. Und dann nehmen wir hinterher noch einen Podcast auf. Das ist doch Romantik pur. Das ist ja, da braucht es ja keinen Mental Health Moment mehr der Woche fast. Also nee. Mehr Mental Super. Health geht ja nicht.
Nee, Mental Health geht nicht, das stimmt.
Aber wie war denn dein Mental Health Moment der Woche, wenn wir da schon anknüpfen?
Top, weil war ein schöner Flashback in meine Vergangenheit, in meine Ausbildung zum Orthopäden und Unfallchirurgen. Liegt ein bisschen länger als eine Woche zurück, aber passt noch in den Zeitraum unserer Aufzeichnung. Und mein erster Chef, Dr. Josef Schmidt, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert und da durfte ich teilnehmen. Und das ist für mich ohnehin eine sehr besondere Beziehung gewesen über all die Jahre. Nicht nur, weil er mein erster Chef war, sondern weil er mir unheimlich viel an fast schon verrücktem Vertrauen entgegengebracht hat. Und er war nicht lange mein Chef, muss ich sagen, leider, weil er hat dann irgendwann für sich entschieden, so das reicht, und hat dann das Skalpell an den Nagel gehangen. Und der ein oder andere wird ihn vielleicht aus der Fußballszene kennen, weil Josef Schmidt war lange Zeit, ich meine sogar ab 1996, zusammen mit Dr. Müller-Wohlfahrt, Mannschaftsarzt der A-Nationalmannschaft beim DFB. Und als ich damals bei ihm angefangen habe in Bergisch Gladbach, hat er, ich glaube, ich war gerade mal 13 Monate in der Assistenzarztausbildung, also relativ frisch von der Uni, konnte nix. Und dann hat er mich bei der Visite gefragt, ob ich eine U-Nationalmannschaft beim DFB betreuen möchte. Das muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe bei ihm, war ich noch Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen. Parallel zu meiner Assistenzarztzeit. und habe dann aus Reflex geantwortet, Chef, schwierig, wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich denn sowohl bei Bayer Leverkusen eine Mannschaft trainieren, als auch beim DFB? Dann hat er gesagt, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. Wie meinen Sie das? Sagt er, wie trainieren? Ja, sage ich, Sie wissen doch, ich bin Trainer. Da sagt er, nee, Sie sind Arzt. Sie sollen als Mannschaftsarzt die eine U-Nationalmannschaft betreuen. Dann habe ich gesagt, also jetzt mal, also ja, verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen, sage ich, aber ich kann doch nichts. Ich kann Ihnen im zweiten Versuch einen Zugang legen. Ja, und ich bin froh, wenn ich auf Visite die Patienten auseinanderhalten kann. Sage ich, da wollen Sie, dass ich eine U-Nationalmannschaft beim DFB betreue. Sagt er, wollen Sie das jetzt machen oder nicht? Da sage ich, trauen Sie mir das zu? Sagt er, sonst würde ich Sie doch nicht fragen. Ja, sage ich, dann mache ich das. Der sagt, ja, alles klar, der Matthias Sammer ruft Sie heute an.
Der Matthias Sammer
ruft Sie heute an. Sage ich, ist der mittlerweile Kollege? Oder? Nee, sagt, das ist der Sportdirektor. Sagt er, das ist der Sportdirektor beim DFB. Sage ich, das weiß ich doch. Sag ich, aber warum ruft der mich denn an? Ja, sagt er, damit er Ihnen sagt, wann Sie wo welche Mannschaft betreuen. Ja, sag ich, alles klar, geben Sie bitte meine Nummer weiter. Kann sich gerne melden, wenn er Zeit hat. Bupp, am späten Nachmittag. Und ich habe natürlich wirklich gedacht, da ruft jemand aus dem Sekretariat oder die rechte Hand oder der linke Arm, wer auch. Ja, sag mal hier. Ja, hier ist Burak Yildirim. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, der Dr. Schmidt hat ja von Ihnen erzählt und wir würden gerne, dass Sie folgende Mannschaft betreuen. Erster Lehrgang ist an dem und dem Datum. Und ich so, ja, aber wollen Sie denn nicht irgendwie Unterlagen von mir? Eine Bewerbungsmappe, irgendwie sowas? Sagt er, nee, warum das denn? Der Doc Schmidt hat gesagt, Sie machen das, Sie können das und fertig. Sie sind jetzt Mannschaftsarzt. Ja, sag ich, super. Dann schicken Sie mir die Unterlagen.
So eine Geschichte.
Ja, schicken Sie mir alle Unterlagen. Ich bin, das war dann im Dezember 2007 und im Januar 2008 war ich ohne Haare, also ärztliche Haare an den Beinen, war ich Mannschaftsarzt der U-Nationalmannschaft beim DFB.
Und welcher U?
Damals U15. Was natürlich sehr beruhigend war, weil das war der jüngste Jahrgang beim DFB. Aber die Ruhe hat nicht lange gehalten, weil dann schon im Sommer, also knapp, ich glaube 5 oder 6 Monate später, rief mich dann der Cheftrainer von der U19-Nationalmannschaft an. Und hat dann gesagt, ja, wir bräuchten einen Mannschaftsarzt, wir wollen uns für die Europameisterschaft qualifizieren, bla bla bla, wir haben gehört das und wir würden uns freuen, wenn Sie zur U19-Nationalmannschaft kommen. So, jetzt muss man dazu sagen, ich war immer noch Trainer bei Bayer und kannte den Jahrgang von der U19 damals und das waren damals schon absolute Raketen. Das war Jahrgang 92. Einige Namen werden bestimmt noch bekannt sein. Mario Götze, Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Volland, Shkodran Mustafi. Also ich könnte jetzt weitermachen. Das war ein Raketenjahrgang. Krass. Und ich natürlich, 6 Monate weiter, aber immer noch nicht 6 Monate schlauer, habe mir natürlich gedacht, meine Güte, jetzt wirst du auch noch zu einem Raketenjahrgang als Mannschaftsarzt bestellt. Aber wie es halt so ist, man wächst dann tatsächlich mit seinen Aufgaben. Und danach war ich dann natürlich spätestens nach der Nummer, war ich dann im Mannschaftsarztwesen mehr als angekommen. Und habe ja dann, ich glaube, habe das 3 Jahre gemacht beim DFB. Dann 1 Jahr Pause und dann 1 Jahr später dann schon Mannschaftsarzt bei Bayer Leverkusen. Also von daher hat mir, und deshalb war es natürlich für mich ein besonderer Geburtstag, erstens, weil es ein Runder war, zweitens, weil es ihm Gott sei Dank gut geht und drittens habe ich ihm einfach viel zu verdanken, weil er mir sehr, sehr früh und ich glaube auch sehr waghalsig die Bühne als Mannschaftsarzt zur Verfügung gestellt hat. Und dann auf einem sehr, sehr hohen Niveau direkt. Dafür, wie gesagt, bin ich ihm sehr dankbar. Und ich durfte auch dann insgesamt sehr früh auch operieren. Und wir durften uns grundsätzlich als Assistenten unter seiner Riege fast die Fingerwund operieren. Das war schon wirklich eine sehr, sehr großartige Zeit. Und ja, deshalb fand ich den Geburtstag natürlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes rund.
Wow, was für eine Geschichte. Das ist natürlich Mental Health pur. Und warte, aber dass ich glaube, eine Sache müssen wir noch aufklären. Warst du dann auf der einen Seite, hast du dann Leute wie Ter Stegen, Götze und Co. trainiert als Trainer und warst gleichzeitig Mannschaftsarzt?
Nein, nur Mannschaftsarzt.
Okay.
Nee, ich war nur Mannschaftsarzt. Ich war Trainer bei Leverkusen in der Jugend.
Genau,
ich habe das alles parallel gemacht.
Okay, aber warte mal, Bernd Leno war dann, könnte der dann eigentlich reingefallen sein in deine Trainerzeit auch, oder?
Nein. Okay. Bernd Leno war ja damals im Süden Deutschlands.
Ah, okay.
Okay. Beim VfB Stuttgart.
Okay.
Und genau.
Also
ist ja dann interessanterweise zu Bayer Leverkusen auch gewechselt.
Genau, deshalb frage ich, weil es hätte ja sein können, dass du...
Ja. Nee, wir haben uns dann tatsächlich im Jugendbereich kennengelernt. Also er U19-Nationaltorhüter und ich U19-Nationalmannschaftsarzt. So haben wir uns kennengelernt. Und spannenderweise dann, ich glaube, jetzt muss ich kurz rechnen, 2 oder 3 Jahre später dann bei Bayer Leverkusen. Ich als Mannschaftsarzt, er als Torhüter.
Wäre geil gewesen, stell dir vor, du hättest einige von diesen Raketenspielern als Trainer gehabt, als Jugendtrainer und gleichzeitig dann auch noch als Mannschaftsarzt betreut hinter.
Ja, da gab es nur, sagen wir mal, so 2, 3, die jetzt namentlich wahrscheinlich interessant sind. Also jetzt haben wir mal wie Benjamin Henrichs, den ich trainiert habe und später als Mannschaftsarzt betreuen durfte. Oder Christoph Kramer.
Ja.
Gleiche Geschichte.
Den hast du trainiert, Christian?
Den habe ich trainiert, genau, den habe ich trainiert und dann später als Mannschaftsarzt auch betreuen dürfen. Und bei Kai Havertz war es fast so, ich habe ihn ja damals, die Geschichte kennen ja die Zuhörer auch des Podcasts,
ja.
Habe ich ja damals mit sozusagen überzeugt, nach Leverkusen zu wechseln. Als Jugendspieler und habe ihn dann später auch als Mannschaftsarzt betreuen können. Also von daher so ein paar Spieler, die ich zumindest als Trainer oder denen ich als Trainer den Weg nicht verbauen konnte, habe ich dann später als Arzt dann auch noch helfen können, sagen wir es mal so.
Guck mal, ja. Das ist ja irre. Schöner, sehr schöner Moment, sehr schöne Geschichte. Da sieht man, was du für ein Tier bist. Das ist nicht zu fassen. Nicht zu glauben.
Ja, ich war halt zur richtigen Zeit immer am falschen Ort, aber man muss halt natürlich.
Die sagen so, die anderen so.
Genau. Man muss natürlich auch eben Leute haben, die einem zumindest mal in die Hand nehmen oder die Richtung zeigen. Ne? Man muss zwar selber gehen. Naja, also ich sage auch, man braucht nicht unbedingt Mentoren, aber man braucht. Man muss in Aktion treten. Also ja. Man muss einfach, wie man so schön sagt, man muss wollen.
Ja.
Und dann klappen gewisse Dinge, die man sich dann schwer vorstellen kann.
Toll. Mag ich sehr, die Geschichte.
Danke.
Vielen Dank dafür. Danke fürs Teilen.
War ein bisschen lange, aber muss ich ja zusammenfassen, warum denn 80. Geburtstag für mich zumindest
Total.
Der Mental Health Moment der Woche ist. Wie lief es dann bei dir?
Sehr, sehr ähnlich. Deshalb muss ich die ganze Zeit, habe ich da sehr gespannt zugehört und ich versuche es ein wenig abzukürzen. Aber ich habe einen Podcast gehört und normalerweise bin ich jemand, der nicht so sehr gerne zurückblickt. Also ich gucke immer gerne nach vorne und ich finde es immer so schwierig, wenn Opa vom Krieg redet und wenn so Geschichten rausgeholt werden von damals und von früher und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Ausnahmen. Dazu gehört zum Beispiel so eine Fußballanekdote wie von dir oder aber meine Geschichte, die ja beim Radio begonnen hat und es gab viele Radiostationen, die ich durchlaufen bin, aber die prägendste was ich ja, ich habe noch den letzten Rest von SWF3 mitbekommen und dann ging es ja über in SWR3. Und es gab so ein paar Kollegen, oder beziehungsweise der Programmdirektor von SWF3, Peter Stockinger, das ist jemand, der eine totale Radiolegende ist und viele, viele, viele Fernsehmoderatoren, wie Frank Plasberg, Klaus Kleber, Anke Engelke, Elke Heidenreich und. Es gibt viele, viele mehr, haben bei SWF3 gelernt und haben auch immer wieder bestätigt, dass die von Peter Stockinger, von diesem Programmdirektor, am allermeisten gelernt haben. Und durch seine Hände bin ich auch noch gegangen und habe von dem wahnsinnig viel gelernt. Ich war nie so ehrfürchtig wie die Kollegen, aber ich habe ihn unheimlich geschätzt und tue das bis heute. Er lebt immer noch. Er müsste jetzt so Mitte 80 sein, aber ich habe selten jemanden erlebt, der so fit ist, keine Ahnung, was er macht, aber der so unfassbar fit ist, körperlich wie geistig. Naja, auf jeden Fall gibt es aktuell einen Podcast, der nennt sich SWF3, das Phänomen, und von meinem damaligen lieben Kollegen Gregor Glöckner, der auch, glaube ich, immer noch Layout-Chef ist bei SWR3. Und der hatte die Idee, lass doch einfach mal die Protagonisten von damals zusammenkommen und wir reden nochmal. Da sind natürlich dann auch so Leute dabei wie Anke Engelke, Elke Heidenreich, Elmar Hörig und ach, wirklich, wirklich ganz, ganz viele. Und jetzt kam eine Folge raus, wo sich Christian Siebers, Heute-Journal und Klaus Kleber, ehemals Heute-Journal, unterhalten haben, beziehungsweise sind interviewt worden von Gregor Glöckner. Und dann hörst du quasi wirklich so auch meine Idole oder das Idol in Sachen Journalismus, Klaus Kleber, Tom Buro war auch da, by the way, der dann irgendwie in höchsten Tönen über Peter Stockinger natürlich spricht, aber auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, warum eigentlich dieser Mensch so prägend gewesen ist für ihn auch als Journalist. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Klaus Kleber einer der großen Journalisten in dieses Landes war oder ist vielmehr und das Heute-Journal geprägt hat wie kaum ein anderer über so viele Jahre hinweg. Und dann festzustellen, dass so jemand quasi dieselben Wurzeln hat wie du selbst und du wirst wieder daran erinnert an Arbeitsabläufe, wird da drin auch ganz gut geschrieben, lohnt sich wirklich, diesen Podcast mal zu hören, wer sich so ein bisschen für Radio oder auch speziell für SWF3 für damals gerne erinnert werden will und die Protagonisten vielleicht einfach auch so Teil des Lebens waren, weil damals war Radio nochmal was anderes als heute, damals war das ja mehr noch so ein Teil des Alltags der Familie. Heute ist es, glaube ich, durch die Medienlandschaft, die sich so verändert hat, hat sich das ein bisschen geändert. Er fährt aber auch gerade wieder eine Renaissance. Und das war schön zuzuhören, weil du dich kurz zurückversetzt fühlst in eine andere Zeit. Und da werden natürlich auch Namen genannt, mit denen du ganz viel zusammengearbeitet hast. Und ein wirklich entscheidender Satz, sinngemäß, der in diesem Podcast, in dieser Episode fällt, und das sagt auch Klaus Kleber, dass SWF3 immer es war nie ein Job, sondern es war eine Familie. Also man hat sich wirklich gegenseitig geholfen, man hat gegenseitig sich gezofft, man hat gegenseitig sich einfach auch kritisiert, man hatte viel Spaß miteinander, man hat zusammen gekocht, man hat zusammen gegessen, man hat zusammen getrunken, man hat zusammen, keine Ahnung, Baden-Baden ist recht klein. Und dieses Gefühl, also dieses Lebensgefühl rund um diesen Sender, obwohl es nur ein Radiosender ist, das war sehr, sehr, sehr speziell. Und jeder, der das so miterlebt hat, der hat eine spezielle DNA. Also genauso wie du, wie es dir geht mit Bayer Leverkusen, das ist auch mehr als nur ein Job, sondern das war ja mehr auch eine Berufung, sondern man fühlt sich da wohl. Man ist da irgendwie auch innerhalb in diesem Kosmos auch drin. Und das menschelt eben auch sehr. Und man ist irgendwo auch eine eingeschworene Gemeinschaft, jedenfalls für eine sehr, sehr lange Zeit. Und das ist was Besonderes. Ich wage zu behaupten, dass es sowas kaum noch gibt heutzutage, dass man sich so identifiziert mit einem Arbeitsplatz und umgekehrt auch die Loyalität besteht gegenüber der Mitarbeiter. Das ist was Besonderes, sowas erleben zu dürfen. Und ich hatte das natürlich nicht vergessen, aber als Klaus Kleber, der ja schon auch wirklich so einiges älter ist als wir beide, aber trotzdem dafür gesorgt hat mit seiner Schilderung, wieder dafür gesorgt hat, dass das wieder in Erinnerung gekommen ist und dass das eben einen ganz, ganz wichtigen Wert auch hat, sowas. Das war schön. Das war wirklich einfach schön, weil es hatte nichts Folkloristisches, sondern es hatte eher sowas wie, besinn dich nochmal, wo du herkommst, besinn dich nochmal an solche Werte. Die gibt's heute nicht mehr so unbedingt im professionellen Medienzirkus, in dem ich ja auch zu Hause bin und wo ich auch immer wieder, oder aber auch in der Beratung, wo ich auch immer wieder merke, dass es Loyalität nicht unbedingt mehr so häufig gibt. Mhm. Habe ich gerade wieder festgestellt, ist über die letzten Wochen, wo auch das Thema Freundschaft nochmal eins wurde und wo man dann auch in Frage stellen kann, was ist eigentlich Freundschaft? Naja, ich will es nicht zu lange machen. Es war auf jeden Fall ein schöner Mental Health Moment der Woche. Hat gut getan, das nochmal zu hören von einem der wichtigsten Journalisten in Deutschland und da einfach eine Schnittmenge zu haben und auf der anderen Seite das erlebt zu haben. Das ist ganz, ganz viel wert gewesen. So war das bei mir.
Super, besten Dank.
Gerne. Und das führt uns auch wieder zum Punkt eigentlich zu dieser Episode. Und ich bin darauf gekommen eigentlich, weil ich in den letzten Wochen ein paar Gespräche geführt habe, auch mit Angehörigen, mit Freunden. Und immer wieder ist dieses Wort Gefühl gefallen und auch ich hatte ein schlechtes Gefühl. Wo ich immer wieder gesagt habe, hey, es gibt kein schlechtes Gefühl. Wenn du das so empfindest, dann empfindest du das und dann musst du gucken, wie du damit klarkommst und wie du eine Lösung findest. Aber schlechte Gefühle, finde ich, gibt es erstmal nicht. Dass sich etwas nicht gut anfühlt, klar. Aber man kann was draus machen. Und das habe ich jetzt aber einfach mal mitgenommen in diese Episode, vor allen Dingen natürlich auch deshalb, weil Weihnachten ist. Und weil man logischerweise auch sehr gefühlig wird und auch manchmal, auch an Weihnachten, das soll hier auch gerne Teil der Realität sein, gibt es ja auch manchmal schlechte Gefühle, sogenannte schlechte Gefühle, weil sich da auch ganz schön gezofft wird. Also ich glaube, selten gibt es so Daten, wo es auch so viel Fight in der Familie manchmal gibt, je nachdem, wie die Konstellation ist. Und vielleicht einfach, um da ein wenig vorzubeugen und ein wenig Raum für gute Gefühle zu lassen, habe ich gedacht, komm, ich nehme das mal mit in diese Folge rein. Und ich finde wirklich, dass es ist nicht nur eine Sichtweise, es ist natürlich auch eine Einstellung. Und es gelingt mir nicht immer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Aber ich versuche wirklich auch bei schlechten Gefühlen immer noch irgendwo das Gute zu suchen im Sinne von, was kann ich daraus lernen? Und mir nicht zu sehr in diesen Strudel der schlechten Gefühle reinziehen zu lassen, sondern eher zu gucken, was will mir da das Leben eigentlich sagen? Und was fange ich damit an? Und muss ich vielleicht nochmal eine extra Meile gehen, um rauszufinden, warum das so ist? Und wie komme ich da raus? Es gibt ja Menschen, die sich von einem schlechten Gefühl ins nächste hangeln und dann irgendwie auch so eine grundnegative Ausrichtung kriegen, weil sie nicht so richtig den Weg finden, aus diesem Gedankenstrudel rauszukommen. Aber ich bin gespannt, wie deine Sichtweise da ist.
Ja, als du mir das Thema geschickt hast, habe ich gedacht, ja, stimmt, hat er recht. Es gibt keine schlechten Gefühle. um dann natürlich zu merken, oh, das ist schwierig. Das ist schon schwierig, da die Bälle zu jonglieren und hochzuhalten. Klar verstehe ich die Headline. Mhm. Aber ich glaube, jeder kennt das, dass es zumindest Gefühle gibt, die sich nicht gut anfühlen. Und ob man die zulässt, ob man das ignoriert, das ist sicherlich das Thema. Und das sollten wir und werden wir mit Sicherheit auch beleuchten. Ich für mich kann zumindest sagen, dass ich auch versuche, und diese unterschiedlichen Gefühlswelten, und davon gibt es meiner Meinung nach einige, auf mich schon einwirken zu lassen, davon auch dann am Ende zu profitieren. Mhm. Und mag es auch mich mit der ein oder anderen Herausforderung, die das ein oder andere Gefühl mit sich bringt, ja, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist sicherlich so, dass man unterscheiden muss, oder in den Gefühlswelten unterscheiden muss, betrifft das einen isoliert oder nur persönlich, mhm, oder ist es eine Thematik, die etwas weiterreichend ist, Partnerschaften betrifft, Familie betrifft, eine ganze Gruppe betrifft, Kollegen betrifft. Da glaube ich, ist es schon wichtig, diese Emotionen zuzulassen, sie meiner Meinung nach nicht zu unterdrücken oder gar abzuwerten, sondern sich schon damit auseinanderzusetzen. Aber ich bin gespannt, was du für einen roten Faden gezaubert hast und dir zurechtgelegt hast für die Folge und wie du mit den unterschiedlichen Gefühlen umgehst.
Bevor wir dazu kommen, gibt es einen ganz interessanten Ansatz. Ich weiß nicht, ich frage dich jetzt mal gleich direkt, weil ich davon keine Ahnung habe, aber wenn man rein kulturell zum Beispiel an das Phänomen herangeht, wie fähig ist eigentlich der Portugiese oder der Japaner oder der Deutsche mit Gefühlen umzugehen? Und auf welche Arten und Weisen wird da eigentlich ein Gefühl oder die verschiedenen Gefühle transportiert, beziehungsweise auch die etwas negativ angehauchten, wenn man es jetzt einfach mal so in Schwarz und Weiß trennen will. Das ist sehr, sehr spannend. Ich kann dir da gleich ein paar Beispiele zu sagen, wie gerade die genannten Kulturen, wie die so ein bisschen damit umgehen. Wie ist das denn in deiner DNA-Kultur eigentlich, in der türkischen? Wie geht man da mit Gefühlen um? Wie ist das, wenn, oder gibt es einen Unterschied, konkret gefragt, zwischen türkischen und deutschen Gefühlen im Sinne, wenn es zum Beispiel schlechte Gefühle sind?
Die gibt es. Die gibt es auf jeden Fall.
Ja, siehst du?
Es ist auch so, also ich sag mal, die türkische Gefühlswelt, die könnte man so ein bisschen zusammenfassen mit dem schönen Satz, das Herz auf der Zunge tragen. Mhm. Mit anderen Worten, die türkische Gefühlswelt, die bricht sich Bahn, die kriegt man mit. Die wird auch klar bewertet. Also so habe ich sie mal kennengelernt, das muss man schon sagen. Also das wird schon, also die Gefühle werden wirklich ausgelebt.
Okay.
Ich will nicht sagen zelebriert, das wäre etwas übertrieben, mhm, aber es wird schon ausgelebt und auch angesprochen, kommuniziert. Und natürlich gibt's jetzt bestimmt ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, Moment mal, ich habe das auch, ich bin auch türkischer Natur. Bei uns war das anders, aber wir haben eine sehr große, weitreichende Familie und ich habe das in vielerlei Hinsicht, in allen Varianten, ob das mütterlicher oder eben väterlicherseits war, ob das die berühmten Cousins 8. Grades und so weiter, die man dann so hat. Und da muss man schon sagen, es wurde offen mit der Thematik um. Also so ein in sich hineinfressen oder gar ignorieren, unterdrücken, das habe ich so nicht kennengelernt. Versuche das auch ein Stück weit selber auszuleben, wobei ich da natürlich auch sagen muss, ich respektiere dann vielleicht die anderen Gefühlskulturen, aber es gelingt mir nicht immer, das muss ich schon sagen. Ich bin insgesamt ein emotionaler Mensch und trage dann, wie gesagt, auch schon mal gerne das Herz auf der Zunge. Aber was ich zumindest für mich auch sagen kann, dass man gewisse Dinge, auch wenn man die mit sich selber ausmacht, aber eben gefühlstechnisch nicht versuchen sollte zu unterdrücken. Und vergleiche das gerne auch mit dem Beispiel, wenn du versuchst, einen Plastikball permanent unter Wasser zu drücken. Das gelingt dir eine Zeit lang. Irgendwann werden die Arme schwer und dieser Plastikball fliegt dir volle Lotte in die Fresse. Dieses Bild habe ich beim Thema Gefühle einfach auch immer wieder vor Augen. Ne? Dass ich, es gibt immer mal die berühmte Faust, die man in der Tasche ballt, oder sich auf die Zunge beißt, etc. Aber das permanent führt in meiner Wahrnehmung eher dazu, dass Gefühle dann unkontrolliert, ungesund sich Bahn brechen.
Und das ist sehr interessant, weil ich lange Zeit, also ich finde ja grundsätzlich, und das ist jetzt nun kann wirklich keine Rocket Science, dafür muss nicht Psychologie studiert haben, aber glaube ich, völlig unstrittig, dass alle die ihre Gefühle leben und auch ausleben oder zeigen, durchaus gesünder sind. Da gibt es nun wirklich ewig viele Statistiken drüber. Wenn man da einfach nur mal das Internet bemüht, stößt man sofort drauf. Und das, was für mich zum Beispiel einfach auch lange nur in Filmen existierte als typischer Deutscher, war, wenn man dann irgendwo Szenen gesehen hat, wo in der Türkei eine Beerdigung war oder wenn jemand gestorben ist, wo Frauen komplett hysterisch zusammenbrechen vor Trauer und sich gefühlt quasi über den Leichnam schmeißen. Das ist tatsächlich Realität. Ich habe das zweimal mitgekriegt auf einer türkischen Beerdigung, wo du genau diese Szenen hast, wo du aber auch dann feststellt, für uns ja auch total ungewohnt, also so eine deutsche Beerdigung, ja, da fließen auch mal Tränen und das ist auch sehr, sehr traurig, aber das hat eine andere Qualität in der Türkei, weil du einfach da, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber zumindest das, was ich gesehen habe, wo auch Menschen auch mit ihrem Schmerz, Thema, es gibt keine schlechten Gefühle, ganz, ganz anders umgehen. Und das hat mich total fasziniert, weil ich überhaupt nicht darauf eingestellt war, dass ich genau diese Szene, die ich aus vielen Filmen kannte, dass die in der Realität dann einfach auch so waren. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass du sagst, dass, ja klar, dass es Situationen gab, wo du eine Faust in der Tasche machen musstest, auf der anderen Seite aber auch trotzdem eben einfach viel von dieser DNA mitbekommen hast, die dir erlaubt oder die dir einfach die Möglichkeit gibt, mit deinen Gefühlen offen umzugehen und sie zu zeigen oder sie zu artikulieren, damit auf jeden Fall umzugehen und sie nicht zu unterdrücken, nicht in dich reinzufressen. Das würde ich dann zum Beispiel eher als ein schlechtes Gefühl bezeichnen, nämlich eins, das nicht gelebt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, ob das ein kulturelles ist oder ob das ein individuelles Problem ist, keine Ahnung.
Ich meine, du hast vorhin, das war schon natürlich ein etwas strengeres Beispiel mit einer Beerdigung. Ja. Aber was halt auch auf einer deutschen Beerdigung herrscht, ist schon irgendwo auch eine gewisse Form der Kontenance.
Ja.
Und das haben wir schon in vielen Bereichen, speziell in Deutschland. Und ich habe
ja total.
Auch, wir haben ja vorhin das Thema Fußball angesprochen und wo ich auch eine sehr große Form der Kontenance beim Thema Gefühle eben erlebt habe, war tatsächlich beim Fußball, wo man, ja, ich sag jetzt mal, nicht übermäßig jubeln, ja, ich will jetzt nicht sagen konnte, das ist Quatsch, wenn es gab Jubelbilder und auch jetzt vor kurzem, wenn man sieht, just in der Nachspielzeit, dafür sind ja die Leverkusener seit der letzten Saison besonders bekannt, in der Nachspielzeit gegen Inter Mailand, wenn du da das Siegtor machst, natürlich brechen da alle Dämme, aber es gab oft Situationen im Alltag, im Tagesgeschäft, wo halt dann immer gesagt, beruhigt euch mal und Ruhe bewahren und nicht durchdrehen und so weiter, aber du kannst ja trotzdem auch mal für einen kurzen Moment den Gefühlen freien Lauf lassen. Ob das jetzt mal negativ ist, ob es positiv ist, grundsätzlich führt es ja immer zu einer Lösung. Je nachdem, wie man sich danach vor allen Dingen miteinander austauscht. Aber du fühlst halt so dieses Zurückhalten und bitte mal, nicht so viel und nicht übertreiben. Das haben wir schon in Deutschland so ein bisschen häufiger. In vielerlei Bereichen und mir ist es halt, wie gesagt, auch im Fußball aufgefallen, dass man gerade nach Niederlagen eine unheimlich schlechte Stimmung häufig hatte. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Spiel verliert, liegt jedes Mal bei knapp 33%. Das ist eine hohe Quote, Und die anderen 33, wenn ich richtig rechne, ist, dass man gewinnt und dann gibt es noch 33% Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens. Und aber diese 33% Niederlage, die Wahrscheinlichkeit und dann, wenn sie auch noch eintritt, das hat schon sehr gebremst. Und ich kenne das noch aus meiner Zeit als Trainer, als Spieler interessanterweise, war ich gar nicht so euphorisch oder zu Tode betrübt, wenn mal eine Niederlage da war und euphorisch, wenn gewonnen wurde. Aber als Trainer musste ich mich auch immer mal wieder so kneifen und darüber nachdenken, hör mal zu, das sind Jugendspieler. Die tun alles, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn sie halt verlieren, verlieren sie. Aber ich habe das dann in der Anfangszeit, und ich habe ja mit 18 Jahren meine erste Mannschaft trainieren dürfen, in der Anfangszeit habe ich das völlig im falschen Hals gehabt. Also da waren Niederlagen wirklich grausam. Da durfte man mir nicht über den Weg laufen. Bis ich dann irgendwann einfach gecheckt habe, was ist denn überhaupt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es im Jugendbereich nicht Spiele zu gewinnen oder Spiele zu verlieren oder eben auch unentschieden zu spielen, sondern deine Aufgabe ist es, Spiele auszubilden. So, und wenn du das hinbekommst, einigermaßen vernünftig, und gleichzeitig es schaffst, deiner Mannschaft natürlich insgesamt dann ein gewisses Profil zu verleihen, wirst du wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Was dann die Regel war, muss man Gott sei Dank sagen. Und demzufolge muss man das ein bisschen erlernen, aber genauso künstlich, und wir haben eine, finde ich, sehr schöne Folge darüber gemacht, über das Thema toxische Positivität. Genauso wie man nicht künstlich versuchen sollte, immer alles rosarot zu sehen und alles ist geil oder du musst immer positiv sein und so weiter. Wir sind Menschen. Wir können nicht nur immer positiv sein oder wir können auch hoffentlich nicht immer scheiße drauf sein, sondern am Ende ist es halt die gesamte Klaviatur. Es sind alle Töne, ja. Es sind alle Farben. Und wir müssen uns, damit es halt dann am Ende auch schön bunt ist, beziehungsweise auch ein schönes, eine schöne Melodie ergibt, müssen wir uns halt nun mal diesen unterschiedlichen Gefühlen aussetzen, beziehungsweise sie eben dann auch verleben.
Total. Total. Und das Schöne ist, dass es bei dem, deshalb heißt ja auch die Folge, gibt keine schlechten Gefühle. Es gibt, und das ist hochinteressant, wusste ich vorher alles nicht. Das passiert nämlich dann, wenn man so einen Folgennamen dahin schmettert und einiges im Kopf hat, was man so gerne auch erzählen würde und auch Wege vielleicht einfach auch damit umzugehen aus dieser Bubble der schlechten Gefühle. Aber es gibt, wenn du dann einsteigst, es gibt in anderen Kulturen, und das ist aber auch so ein bisschen die erste Frage an dich, gibt es zum Beispiel auch Emotionen, die beschrieben werden, die wir so in dieser Form erstmal gar nicht erwarten würden. Auch von den Kulturen nicht. Also es gibt zum Beispiel, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt in einigen Ländern Wörter für Emotionen, die es bei anderen nicht gibt. Also in Japan etwa, da existiert ein Wort für das Gefühl, das einem befällt, wenn man eine vertraute Person um einen Gefallen bittet, der an der Grenze dessen ist, was man sich noch zu tragen fragt. In Deutschland würde man jetzt sagen, die Grenze zur Unverschämtheit zum Beispiel. Ja. Das ist aber ein, das ist gelernt. So, ja, das ist, man könnte jetzt auch sagen, das ist eher ein negatives Gefühl. Aber Japaner gehen da ganz offensiv und auch im Alltag total cool damit um. Im Portugiesischen gibt es das Wort Saudade. Ich weiß es nicht, ob ich bin leider kein Native Speaker. Alle Portugiesen da draußen mögen mir verzeihen. Aber es beschreibt einen Zustand.
Und ich weiß übrigens, dass einer zuhört, definitiv.
Ist das so?
Liebe Grüße gehen raus an Gabriel. Mehr sage ich nicht, der weiß Bescheid.
Okay, Gabriel, liebe Grüße. Also heißt es Saudade oder Saudade? Vielleicht kann man mich da aufklären. Bin sehr gespannt. Vielleicht kennt er das Wort auch. Es beschreibt nämlich einen Zustand süß-bitterer Melancholie. Eine Art Sehnsucht, von der auch oft in der Fado-Musik gesungen wird. Manche meinen, Schadenfreude sei eine spezifisch deutsche Emotion, aber das stimmt nicht ganz. Auch andere Länder nämlich haben ein Wort dafür. Und ist was zum Beispiel auch, jetzt kommen wir da wieder hin, dass es immer wieder einfach, so beschreibt es auch die Forschung, nicht nur Wörter gibt, die sowas ausdrücken, sondern dass der Alltag auch bestimmt wird von solchen Emotionen. Und seien sie noch so negativ, gibt es eine Bezeichnung dafür, so wie jetzt gerade diese paar Beispiele. Und Menschen mögen das gerne. Also dass man könnte im Umkehrschluss sagen, all diese Emotionen in anderen Kulturen, auch dann, wenn es fast unverschämt ist, wird gefeiert, wird aber auch ganz normal damit umgegangen. Wo wir in unserem Land, auch da gibt es dann wieder jede Menge Literatur zu und auch Wissenschaft zu, wohingegen wir in unserer Kultur der Deutschen sind da wesentlich verhaltener und sagen dann auch so eher, kennt man ja auch, ich habe das Gefühl, dass... Aber wenn ich das Gefühl habe, dass... ist das meistens nichts Gutes. Also eigentlich haben wir auch sowas, ohne ihm einen Namen zu geben. Jetzt müsste man da vielleicht das irgendwie, man könnte jetzt einen klugen Satz erfinden, der dieses Phänomen beschreibt, wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, dass Borg zum Beispiel auch immer gerne immer noch ein Bayer Leverkusen Hoodie anzieht, weil er schon auch immer noch sehr in der Familie ist. Das ist eine reine Vermutung. So, ne? Ich habe das Gefühl, dass, und ich finde das total spannend, weil ich das eigentlich total vermisse. Weil wenn du in andere Kulturen guckst, wenn du dich mit anderen Kulturen unterhältst, dann ist es in jedem Fall immer etwas, was wovon ich, wenn es um Emotionen geht, immer total gerne lerne, weil da kommt der Bogen zur Mental Health, weil ich das so wichtig finde, nicht nur darüber zu sprechen, sondern die Dinge auch zu benennen oder auch eine Kultur zu haben, mit Emotionen umzugehen. Eher schwierig, finde ich, und das habe ich auch fast jeden Tag vor mir. Es gibt in skandinavischen Ländern zum Beispiel ganz oft das Phänomen, dass wenn Menschen sich über etwas ärgern oder auch den Nachbarn hassen oder Probleme haben oder keine Ahnung, das wird nicht zum Thema gemacht. Das wird entweder verschwiegen oder man findet sehr sophisticated Hinweise, ich finde es nicht cool. Da geht man aber Konfrontationen komplett aus dem Weg. Also wirklich komplett aus dem Weg. Das löst man eher auf eine Art von, da taucht jemand ab, ich melde mich nicht mehr, ciao. Oder man merkt, es ist was, aber du fragst dreimal nach, aber lieber würde sich jemand aus Skandinavien die Zunge abbeißen, anstatt dir zu sagen, du bist ein Arschloch. Und ich sage dir jetzt auch, warum. Das wird nicht vorkommen. Ich halte es für sehr ungesund, also theoretisch, aber die Theorie stimmt schon wieder nicht, weil die glücklichsten Menschen leben angeblich in
Skandinavien.
Ja.
Angefangen mit Finnland. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, in den Top 10 sind mindestens zwei Skandinavien. Ich glaube, in den Top 10 sind mindestens drei skandinavische Länder.
Ja. Finnland, Schweden und Dänemark.
Genau. Und ich weiß nicht, irgendwo, die Norweger sind auch nicht weit.
Stimmt, die Norweger sind ganz vorne, glaube ich sogar.
Die sind auch nicht weit. Also von daher, aber vielleicht, das ist natürlich ein super Aspekt. Und jetzt, also in Deutschland ich glaube, das darf ich sagen, als gebürtiger Kölner, in Deutschland würden wir das jetzt dann schon wieder negativ sehen. Wir würden dann sagen, die guck mal. Die Skandinavier, die fressen das in sich hinein. Mhm. Aber es könnte schon auch so sein, dass man sagt, okay, dass man bewusst Gefühle annimmt, sie auch benennt, und irgendwo mit irgendjemandem wird sich der gemeine Skandinavier ja austauschen, bevor er entscheidet, dass er seinen Nachbarn nicht beleidigt. Und anfängt das dann zu regulieren. Also der managt das. Also es wird besprochen, es ist so, ne, der Arne ist Kacke. Entschuldigung, jeder, der Arne heißt, nicht falsch verstehen. Der ist Kacke. Wie lösen wir das jetzt so, dass wir ihm das nicht sagen brauchen? So, und dann findet man einen Weg und hat das geklärt. Dann kommt das in so ein Kästchen, das Kästchen wird zugemacht, oben ins Regal gestellt oder unten unters Bett geschoben und dann ist das Thema erledigt. Wichtig ist halt nur, dass man, und das scheinen ja dann die Skandinavier zu schaffen, dass das einen eben nicht belastet, sondern dass die dann bei jeder Umfrage, die dann jährlich kommt, bist du glücklich, dass die das richtige Kreuzchen wieder hinkriegen.
Oder und man gibt ihnen so viel Alkohol, dass sie garantiert glücklich sind.
Oder das, aber letztendlich, auch das ist ein Konzept. Dementsprechend, dementsprechend muss man schon so ein bisschen gucken, dass man die Gefühle akzeptiert, erforscht und dann regelt. Aber ich finde, die schaffen das. Also das kommt gut rüber, definitiv.
Absolut. Also manchmal denke ich, es ist halt auch mehr Etikette und es ist auch mehr so ein bisschen so ein kultureller Lifestyle. Also es ist ja in Dänemark zum Beispiel ist ja sehr viel Hygge. Das beschreibt natürlich auch so ein Lebensgefühl und da wird alles auch für romantisiert. Also es ist ja ein halbes Jahr dunkel in Skandinavien. Und
da musst du gut drauf sein.
Da musst du sehr gut drauf sein. Oder sehr viel oder so eine Überdosis an Vitamin D mit dir die ganze Zeit haben, sonst geht es nicht. Und ich habe da immer so, ich denke mir dann, ja, okay, aber was heißt denn das? Ja, aber das ist doch wahnsinnig hügelig, wenn du einfach, es ist dunkel, es ist kalt, du machst ein Feuer an, die Familie ist zusammen, man redet, Freunde kommen vorbei und bringen eine Flasche Wein mit oder zwei oder drei oder vier. Und nach dem schweren Roten, ja, gehst du einfach gemütlich dann ins Bett und wachst am nächsten Morgen auf. Es ist wieder dunkel, ja, dann drückst du halt noch ein und unterhältst dich weiter. Also da ist immer so eine Romantik mit dabei, wo ich sagen würde, boah, nee, also ich würde da keinen Tropfen mehr runterkriegen. Ich würde mir eine Knarre nehmen und abdrücken. Also das schaffe ich nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass die das so leben und auch ernst meinen. Und irgendwoher muss es ja kommen. Irgendwoher müssen die ja, vielleicht waren die Wikinger grundsätzlich positiv. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich sehr verhaftet in der DNA. Viel wichtiger finde ich aber, man kann jetzt total spekulieren, viel wichtiger finde ich ja eigentlich die Herangehensweise. Das finde ich eigentlich faszinierend. Und das finde ich eben einfach auch all das, diese ganzen Schubladen, die man in Deutschen so zuordnet, wie zum Beispiel auf einer Beerdigung, doch immer noch sehr, sehr, sehr aufgeräumt zu sein. Vielleicht auch im 1:1, in der 1:1 Auseinandersetzung vielleicht auch immer noch sehr reserviert zu sein und statt dem anderen mal wirklich zu sagen, so was man auf das und das so sehe ist. Lustigerweise ist es ja so, wenn du jemanden fragst, möchtest du die Wahrheit oder möchtest du einfach nur, dass ich dir das nett umschreibe? Dann kannst du davon ausgehen, dass alle Menschen oder dass 99% sagen, nee, also ich will schon die Wahrheit wissen. Und dann sagst du die Wahrheit und dann ist die andere Seite stinksauer. Ja. Und verletzt.
Du Arsch. Warum du Arsch. Warum
ja, das? Genau. So wollte ich es auch wieder nicht. Und hier ist aber etwas, was so zum Schmunzeln anregt, aber es ist trotzdem sehr viel Wahrheit dran. Und dass wir Deutsche von der Mentalität her einfach, glaube ich, von diesen auch von anderen Kulturen nicht nur lernen können aus, sondern auch von der Einstellung. Und damit meine ich nicht, und da bin ich komplett bei dir, nee, jetzt nicht alles schön zu reden und zu sagen, auch wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach gerne Honig draus. ich weiß gar nicht, wie dieses Sprichwort in Wahrheit geht, aber irgendwie so ähnlich zumindest. Das finde ich natürlich auch Quatsch, weil das so eine da mach Limonade draus, richtig, ja, genau. Da denke ich auch über so einen Scheißsatz. Ich kann auch mit diesen Chaka-Trainern nichts anfangen. So Chaka, so nach dem Motto, ja, wir schaffen das und du schaffst das auch. Und wenn du es nicht schaffst, dann schafft es niemand. Und kletter einfach den Berg hoch, das Seil wird schon halten. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und wenn du Angst hast, geh trotzdem drüber. Oder wie Christoph Daum, Gott habe ihn selig, gesagt hat, jeder kann über Scherben laufen. Ich finde es schwierig. Vielleicht hat es aber auch wieder mit der Mentalität zu tun, dass ich da skeptisch bin, dass sowas funktionieren kann. Aber ich denke mir trotzdem, ein Stück weit mehr Positivität würde uns vielleicht ganz gut tun. Aber kann man sie verordnen, die Positivität? Frage ich jetzt mal den Arzt.
Ja, natürlich. Das kann man rezeptieren. Nee, man muss es schon auch vorleben. Und zwar dann in welcher Form auch immer. Und vielleicht kann ich die Folge in Anführungsstrichen abschließen, wie ich sie begonnen habe. Mein Chef hat mir das halt damals vorgelebt. Also ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, gewisse Dinge überhaupt in Erwägung zu ziehen. Hm. Die zumindest zu dem Zeitpunkt in meiner Arbeits- oder beruflichen Gefühlswelt völlig undenkbar gewesen wären. Weil, ne, Erfahrung zu wenig oder keine. Lobby, ne, also ich habe das immer damit verbunden, ne, dass man da einfach auch irgendwo eine Lobby haben muss. Und deshalb muss man es halt auch ein Stück weit vorleben. Und ich finde auch, dass man, das fällt uns am schwierigsten, wenn man beispielsweise in einem Elternhaus groß geworden ist, wo man seine Gefühle nicht unbedingt zeigen sollte, durfte oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, sondern wenn dann mit einer sehr, sehr hohen Respektschwelle gearbeitet wird und man wirklich dann seinen Ärger fast immer runterfressen muss, tut man sich dann vielleicht auch unheimlich schwer, wenn man selber Kinder hat, diesen offenen Gefühlsdialog zu führen. Aber ich denke, dass wir für uns das versuchen, was natürlich manchmal eine Reaktion der Kinder erlaubt, muss man sagen, wo man halt denkt, ja, pass mal auf, also ich bin jetzt nicht dein Kumpel aus der Schule. Also so auf der Ebene können wir nicht miteinander quatschen. Mhm. Was mich aber wiederum schon dann motiviert, das zuzulassen, weil ich einfach sage, ja, aber dann kriegst du auch echte Gefühle deiner Kinder mit. Und nicht, dass die versuchen, drum rum zu dribbeln, nach dem Motto, ja, also mit Mama oder mit Papa kann ich das echt nicht bequatschen. Die verstehen das nicht. Die hören mir auch nicht zu oder die lassen das nicht zu. Und deshalb muss man es halt vorleben, dass es eben Gefühle völlig unterschiedlicher Art gibt. Ob man die dann in schlecht und gut unterteilen muss, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber man muss sie, denke ich, schon zulassen, um auch seine eigene Welt und auch seine Umwelt auch besser verstehen zu können.
Absolut. Ich glaube, wir haben ein paar Anregungen liefern können aus fernen Ländern, aus Einstellungen, die wir beide vielleicht teilen. Und danke dir sehr für nochmal den Mental Health Moment der Woche, aber auch für die schlechten Gefühle, die es nicht gibt. Mit positiven Gefühlen gehen wir rein in die Weihnachtszeit.
Absolut, in die schönste Zeit, wie gesagt, des Jahres. Und ich wünsche allen, die uns jetzt schon, glaube, seit 90 Folgen.
Ich glaube, ja, es müssen 90. Aber Fazit war 90.
Ja, war nicht 89? War 90? Auf jeden Fall roundabout 90 Folgen. Ihr Gehör und ihren Verstand auch teilweise geschenkt haben. Und allen eine wunderbare Weihnachtszeit. Dir vor allen Dingen als Gastgeber dieses, wie ich finde, weiterhin wunderbaren Formats und deiner Familie auch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und dann hören wir uns ja nochmal vor dem Jahreswechsel.
Das stimmt.
Mit einer weiteren Folge, aber genießen jetzt erstmal die Zeit.
Das tun wir und ich danke dir sehr und wünsche dasselbe und für ein paar friedliche Tage mit dir und deiner Familie. Und auf das es weiter spannende, schöne Mental Health Momente der Woche gibt und weiter schöne Themen. Danke für heute. Bis nächste Woche.
Bis bald. Bye, bye.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.